Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Stefan Koldehoff, guten Tag. Theater im Theater, Tanz im Museum, Kunstwerke aus der Kolonialzeit in Baden und eine Festschrift, die so nicht hätte erscheinen dürfen. So vielfältig ist Kultur heute und so viel kann man in 25 Minuten berichten. Wir versuchen es wenigstens. Schön, dass Sie uns zuhören. Die Frage nach der Aktualität der Klassiker, hier ist sie beantwortet. Wenn einer das Heraufziehen des Faschismus in Deutschland fürs Theater beschrieben hat, dann der Dramatiker Ödün von Horvath. Kaum sonst irgendwo wurden öffentliche und private Armut und die Verrohung eines zutiefst verunsicherten Kleinbürgertums so visionär dargestellt wie bei ihm. In Kasimir und Caroline, der italienischen Nacht, den Geschichten aus dem Wienerwald oder in Jugend ohne Gott. Entsprechend oft werden diese Stücke deshalb derzeit gespielt. Auch Horvaths Glaube, Liebe, Hoffnung von 1932 ist so ein im Grunde zeitloses Zeitstück. In den Kammerspielen des Deutschen Theaters in Berlin hat es jetzt Jürgen Kruse inszeniert. Wie? Das sagt Michael Lages.
Der kleine Totentanz hat schon begonnen, wenn wir die Plätze einnehmen. Speziell ganz vorn balancieren wir unter Wäscheleinen hindurch und an Bücherreihen entlang und links an der Bühne beobachtet uns dabei ein Polizist in Fantasieuniform. Wunderliche Wesen tappen durch den Raum, merkwürdige Klänge liegen in der Luft und kaum hat das Spiel dann wirklich angefangen, gibt eine große Verstorbene den Ton vor für dieses Delirium über und immer auch mit dem Klassiker Horvath. Therese Giese, die unvergessene Brecht-Interpretin, spricht dessen Ballade von den ertrunkenen Mädchen.
Als sie ertrunken war und hinunterschwamm von den Bächen in die größeren Flüsse, schien der Opal des Himmels sehr wundersam, als ob er die Leiche begütigen müsse.
So wird es von nun an weitergehen. Jürgen Kruse vermengt Horvaths Panorama aus Aussichtslosigkeit und Untergang, 1932 fertiggestellt, mit sehr viel Zeitgenossenschaft, immer wieder mit Brecht, etwa mit dem Lied von der Moldau, das sehr leise irgendwo hinten gesungen wird, aber auch mit dem Stempellied von Hans Eisler und Robert Gilbert. Und weil Elisabeth, die immer wieder aller Chancen beraubte Horvath-Heldin, letztlich wie von Brecht besungen zum ertrunkenen Mädchen wird, singen dazu die meiste Zeit über rätselhaft und leise die Wale, alles wie unter Wasser. Wo immer Kruse, der ewige Hippie, dauerhaft gearbeitet hat, ist um ihn herum ja eine Art Gemeinde entstanden. Das gelingt nicht vielen. Kruses eigen und einzigartiger Stil bewegt sich immer im eigenen Kosmos und von dort aus auf die Stücke zu, um ihnen dann in furioser Detailvernarrtheit das Spinnennetz aus Zeichen und Texten überzuwerfen. Zu Kruses Stil gehört die Behandlung der Sprache. Sie wird gegen die eigentliche Bedeutung gewichtet. Kleine Worte, Konjunktionen, Präpositionen, all das ist Kruse wichtig, was wir kaum beachten im Alltagssprech. Das klingt oft ein bisschen affektiert und an langen Haaren herbeigezerrt. Bei Horvath aber, dem Sprachverknapper, ist dieser Effekt sinnvoller und erhellender als sonst. Hier steht ja eh kaum ein Wort im Text, das nicht mindestens einen Doppelsinn hätte. Und auch die berühmten in den Text geschriebenen Pausen funktionieren in Kruses Manier viel interessanter. Er pflegt sie in die Sätze selber ein. Und dass etwa Verneinungen oft angehängt werden bei Horvath, ist für Kruse eine Steilvorlage. Ich sehe dich, Pause, nicht. So schärft der Regisseur den Text intern, schreckt aber auch vor überdrehten Wortspielereien nicht zurück. Und der Wörtersee wird für den Blick von außen immer auch zum Wimmelbild. Eine Litfaßsäule auf Bernd Damowskis Bühne verweist eben auf Körperwelten, wie bei Gunther von Hagens, logisch, weil ja auch Elisabeth in aussichtsloser Lage den eigenen Körper der Anatomie verkaufen will, zu Beginn. Und über dem Sammelsurium im ewigen Halbdunkel thront auch wieder ein Globus in Kruses Welttheater. Exquisiter Musikgeschmack kommt hinzu, diesmal stark konzentriert auf Uraltschlager, die die Beziehungsunfähigkeit aufnehmen aus Horvaths Gesellschaftspanorama fundamentaler Verarmung. Keine Karikatur, das Postulat steht auf dem Programmfaltblatt. Stimmt, Jürgen Kruse karikiert die Fabel überhaupt nicht. Elisabeth jagt werktreu hinter dem Wandergewerbeschein her und verstrickt sich dabei immer stärker in kleine Rechtsbrüche. Und ausgerechnet im Zusammensein mit dem traurigen Polizisten vom Beginn nützt weder Glaube noch Liebe noch Hoffnung.
Aber es könnte doch auch ein bisschen weniger ungerecht zugehen.
Also das ist viel, oh so viel. Was gefällt dir denn eigentlich? Bin ich ganz anders? Ich komme nur so selten dazu an mir.
Alles.
Linda Pöppel und Manuel Harder sind ein starkes Kruse-Paar im Zentrum, gerade weil sie die Präsenz des wimmelnden Kollektivs nie in Frage stellen. Klar, wie immer gibt es auch Momente, in denen das Spinnennetz kleine und größere Risse hat, doch Kruses Methode, dieser krude Kruse-Stil, taugt auch für Horvath.
Michael Lages berichtete aus dem Deutschen Theater in Berlin. Runter von der Bühne, rein ins Museum und umgekehrt. Dieses Prinzip könnte in diesem Jahr seinen 100. Geburtstag feiern, gemeinsam mit dem Bauhaus. Das forderte die Aufhebung der Grenzen zwischen den kulturellen Gattungen ja nicht nur. In Weimar, Dessau, Berlin wurde dieses Prinzip auch gelebt. Eines der berühmtesten Beispiele ist das Triadische Ballett mit den fantasievollen Kostümen des Malers und Grafikers Oskar Schlemmer. 100 Jahre nach der Bauhausgründung findet nun ab heute Tanz in der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf statt. Eine der wichtigsten Choreografinnen der Gegenwart, die Belgierin Anna-Theresa de Kersmarker, lässt dort ihre, ja man kann schon sagen, in die Tanzgeschichte eingegangene Produktion Phase 4 Movements to the Music of Steve Reich aufführen. Und das, wie mir die Kuratorin Isabel Malz erklärt hat, nicht nur einmal.
Nein, das Ganze findet 12 Tage statt. Und zwar 12 Tage eigentlich als ein Kontinuum, als eine Ausstellung, als eine gedehnte Choreografie.
Und ging von wem aus? Haben Sie gesagt, eigentlich könnte doch mal Tanz bei uns stattfinden? Oder hat Frau de Kersmarker gesagt, ach, eigentlich würde ich auch gern mal wieder ins Museum?
Nein, also tatsächlich vor einem Jahr haben wir Kontakt aufgenommen mit Anna-Therese de Kersmarker und haben sie gefragt, ob sie sich vorstellen kann, ganz konkret für einen spezifischen Raum in unserem Museum, nämlich die Grabehalle, eine Arbeit zu entwickeln oder eine Arbeit zu zeigen. Und Anna-Therese de Kersmarker ist dann gekommen, hat sich den Raum angeschaut und war auch sofort begeistert und hat dann praktisch überlegt, dass sie gerne diese Arbeitphase vor Moving to the Museum of Steve Reich praktisch in einer neuen Version spezifisch für diese Halle adaptieren, transformieren möchte.
Was ist neu?
Neu ist, dass das ursprünglich als Bühnenstück konzipierte Stück zum ersten Mal nicht nur zeitlich in die einzelnen 4 Teile zerlegt wird, sondern nur noch auch räumlich. Also muss ich vorstellen, es sind 4 Plattformen in der eigentlich praktisch vollkommen entleerten Halle, 4 graue Plattformen, die 8x8 Meter groß sind, auf denen nun 2 Tänzerinnen beziehungsweise eine Tänzerin, das sind also 3 Duette und ein Solo, jeweils ein Stück von Steve Reich tanzen. Und zwar immer stündlich ab 12 Uhr beginnend, beginnt es mit Piano Phase, dem ersten Stück von Steve Reich, auf der ersten Plattform. Dann eine Stunde später pünktlich beginnt auf der 2. Plattform und so setzt sich praktisch die Entwicklung des Stückes fort. Also setzt am nächsten Tag dann dort fort, wo es am Abend zuvor aufgehört hat. Also es entwickelt sich, wandern die Tänzerin über die einzelnen Plattformen mit dem Stück, was dann der Zyklus, der wird nicht unbedingt am Abend abgeschlossen werden, sondern setzt sich praktisch über 12 Tage fort.
In der völlig leeren Halle, haben Sie gerade gesagt, gab es auch mal die Idee, da Bilder hinzuhängen, das vor Kunst sozusagen zu machen?
Nein. Also
ganz schnelles, ganz spontanes Nein, kategorisch abgelehnt, oder?
Ja. Nein, also es ist so wirklich eine ganz leere Halle. Es gibt nur eine Projektion, die das Stück ankündigt. Das ist auf die Stirnwand, wird projiziert. Der Titel des nächsten Stückes, das getanzt wird, sodass die Besucherinnen und Besucher, die bei freiem Eintritt wirklich einfach in den Raum reinkommen können, immer wissen, was als nächstes getanzt wird. In dem Moment, wo die Tänzerinnen den Raum betreten, verschwindet der Titel. Und dann startet das Stück und in dem Moment, wo die Tänzerinnen wieder den Raum verlassen haben, wird der Titel des nächsten Stückes auf die Seitenwand projiziert. Und Anna-Therese de Kersmarker ging es eigentlich wirklich darum, das verfolgt sie ja schon oft jetzt in ihren Arbeiten, dass praktisch eigentlich alles auf ein Minimum zu reduzieren an Materialien, um ein Maximum sozusagen von Komplexität aus mit diesem Material zu generieren. Und es ist wirklich absolut faszinierend zu sehen, was sich sozusagen mit diesem Stück transportiert. Durch diese Situation, die Zwischenräume zwischen den einzelnen Stücken plötzlich auch als Dauer wahrgenommen wird, wie praktisch die Entwicklung über den Tag, die Besucherin dieses mit der Zeit gehen, erleben können als ein Prinzip der Zeitigung und wie sie sozusagen zwischen diesen Plattformen, die sie nicht betreten dürfen, weil das ist der Raum des Tanzes, wie sie praktisch sich den Tänzerinnen nähern können und damit eben auch eine unheimliche körperliche Präsenz und Intensität sich überträgt. Diese Freiheit zu kommen, zu gehen, zu bleiben, diese Stille und Ruhe in der Zwischenzeit wahrzunehmen, das ist wirklich faszinierend auch zu sehen, wie die Besucherinnen das annehmen. Und das ist eigentlich, glaube ich, auch die neue Qualität dieses Stückes, was normalerweise eben immer noch auf einer Bühne getanzt wird, hintereinander. Und jetzt wirklich dieses Stück, was aus vier Teilen besteht, auch strukturell in diese vier Teile zu zerlegen, das macht nochmal so dieses ganze Prinzip deutlich, was all den Kompositionen von Ann-Therese Kersmarker eigentlich zugrunde liegt. Sie geht ja in ihren Arbeiten eigentlich immer von Konstruktionsprinzipien aus, die sie aus der Geometrie ableitet, woraus sie dann sozusagen Strukturen entwickelt, auf denen sich Tänzerinnen orientieren mit ihren Bewegungen, die wiederum selbst auch eine Grammatik oder ein Vokabular sozusagen in sich liegen haben.
Die Kuratorin Isabel Malz war das über die Aufführungen von Ann-Therese de Kersmarker in der Kunstsammlung NRW in Düsseldorf. Dass Museen aufarbeiten sollen, woher und unter welchen Umständen ihre Kulturgüter aus kolonialen Kontexten stammen, das ist nun schon seit einigen Jahren eine Forderung. Der durchaus vorhandene gute Wille scheitert aber, ähnlich wie bei der Provenienzforschung zu NS-Raubkunst, schlicht am Geld. Das Geld nämlich hat nun zum ersten Mal das Deutsche Zentrum Kulturgutverluste zur Verfügung gestellt. 7 deutsche Museen hatten dort Anträge gestellt und bekommen zusammen etwas über 700.000 Euro an Fördermitteln. Eines dieser Häuser ist das Museum im Ritterhaus in Offenburg und dessen Direktor Wolfgang Gall habe ich gefragt, warum sein Haus das Thema überhaupt beschäftigt in Offenburg.
Ja, das Museum im Ritterhaus wurde 1900 als Museum für Natur- und Völkerkunde gegründet und die kolonialzeitliche Sammlung entstand etwa zwischen 1884 und 1917 und umfasst mehr als 600 Objekte. Und darunter befinden sich also viele Kulturgüter aus den ehemaligen deutschen Kolonien und deren Provenienz ist zumeist ungeklärt.
Das heißt, Sie wissen ein bisschen über das, was Sie im Haus haben, aber eben noch nicht alles.
Ja, ein bisschen, das ist vielleicht genau der richtige Ausdruck. 2017 gestalteten wir unsere kolonialgeschichtliche Dauerausstellung völlig neu. Und bei den Recherchen wurde schnell deutlich, dass eine umfassende Erforschung der Provenienz der Sammlungsobjekte dringend nötig ist. Aber wegen der knappen personellen und finanziellen Ressourcen wäre so etwas nur mit Hilfe einer externen Förderung möglich.
Sind denn Unterlagen erhalten? Gibt es Quittungen, gibt es Briefe, Korrespondenzen, Tagebücher, aus denen Sie Informationen ziehen können?
Der Name jedes Spenders ist natürlich in unserem Inventarbuch festgehalten. Die meisten Objekte beschaffte der Museumsgründer, der Kreissekretär Karl Frohwin Meyer. Die Schenkungen an das Offenburger Museum wurden gewöhnlich in der Zeitung veröffentlicht. Der Artikel nennt dann in der Regel den Zeitpunkt der Schenkung und den Namen der Personen, aber mehr nicht. Und es gibt aber im Stadtarchiv Offenburg doch zu einigen der Donatoren Archivalien, die ausgewertet werden müssen. Und außerdem haben wir noch Akten mit Schriftverkehr, mit Kolonialoffizieren, Missionaren und Händlern, aber auch Schriftgut wie zum Beispiel Frachtbriefe sind dort vorhanden. So haben wir viele kleine Mosaikstücke, die wir wie so ein Puzzle zusammensetzen müssen.
Und um das tun zu können, das verstehe ich richtig, haben Sie jetzt diese Fördermittel beantragt? Und
genau, wir wollen mit den Fördermitteln eine wissenschaftliche Fachkraft damit beauftragen, dass sie also vor allem diese intensive Recherchen durchführt, nicht nur in unserem eigenen Archiv und Museum, sondern natürlich auch in regionalen, überregionalen Archiven. Und ganz wichtig ist natürlich die Arbeit der Vernetzung mit anderen Museen, denn wir haben festgestellt in Stichproben, dass einige Sammler nicht nur Objekte an unser Museum abgegeben haben, sondern auch an andere Häuser. Und da wäre der Austausch natürlich wichtig. Jedes Haus hat andere Quellen und die muss man dann natürlich vergleichen und vielleicht ergibt sich dann ein vollständiges Bild über die Tätigkeit der Händler und Militärangehörigen, die in den Kolonien eingesetzt waren.
Wie kann das alles denn auch im Museum sichtbar werden? Oder geschieht das hinter den Kulissen in den Depots?
Nein, also zunächst einmal haben wir ja schon unsere Dauerausstellung. Wenn wir dann Ergebnisse vorliegen haben, dann werden wir natürlich auch die neue Ausstellung noch einmal überprüfen, vor allem auch die Objektbeschriftungen und die Texte, die wir hier ausstellen und Medienstationen. Also da kann ich mir schon vorstellen, dass wir da ganz neue Erkenntnisse bekommen. Es liegt auch ganz viel daran, dass das jetzt nicht ein wissenschaftliches Thema im Elfenbeinturm dann abgehandelt wird, sondern dass wir da auch natürlich da die Bevölkerung daran teilnehmen, auch an den Diskussionen.
Nun klingen, Herr Dr. Gall, 100.000 Euro natürlich nach viel. Wenn man aber die Größe der Aufgabe sieht, vielleicht doch nicht unbedingt. Wird das Geld für das, was Sie vorhaben, reichen?
Ja, Sie irren sich. Also für unser kleines Kommunalmuseum sind 100.000 Euro schon eine Menge Geld. Mhm. Aber Sie haben natürlich recht. Wir können jetzt noch nicht abschätzen, wie die Quellenlage ist. Es kann natürlich sein, dass wir da auf Quellen stoßen, die noch viel intensiver noch erforscht oder ausgewertet werden müssen. Auch die Kontakte mit anderen Museen oder auch mit den Herkunftsländern. Das ist für uns jetzt eine Herausforderung. Und erst dann, wenn wir einigermaßen mit dem Projekt angefangen haben, dann können wir abschätzen, ob das Geld ausreicht.
Sagt Wolfgang Gall, Leiter des Museums im Ritterhaus in Offenburg. Am 9. Oktober hat der Bundesgerichtshof eine Entscheidung bestätigt, nach der der ehemalige Rektor der Münchner Musikhochschule, Siegfried Mauser, zu 2 Jahren und 9 Monaten Haft verurteilt worden ist. Er wurde der dreifachen sexuellen Nötigung einer Sängerin für schuldig befunden. Und die Vorwürfe waren nicht die ersten. 2017 war der Musikwissenschaftler wegen sexueller Nötigung einer Professorin schon zu 9 Monaten Freiheitsentzug verurteilt worden. In einem Rechtsstaat gilt man damit als schuldig. Nun wird Mauser am kommenden Wochenende 65 Jahre alt. Das war früher mal das Pensionsalter. Und obwohl Mauser seinen Posten schon vor einigen Jahren verlassen hat, ist zu diesem Anlass die in akademischen Kreisen übliche Festschrift erschienen. Die hat es in sich, beziehungsweise gerade nicht, ein Kommentar meines Kollegen Rainer Pöllmann, Musikredakteur bei Deutschlandfunk Kultur in Berlin.
Eigentlich war nach der Entscheidung des Bundesgerichtshofs alles gesagt. Die Urteile gegen den Pianisten und früheren Präsidenten der Münchner Musikhochschule Siegfried Mauser sind rechtskräftig. Mauser muss ins Gefängnis. Und man würde ihm wünschen, dass er dort über sein Handeln reflektiert. Aber die Geschichte findet kein Ende. Und das liegt nicht nur an Mauser selbst, sondern auch an seinen Freunden und Unterstützern. Aber was für Freunde sind das, die wieder alle Vernunft und staatsbürgerliche Verantwortung einem verurteilten Straftäter bedingungslos zur Seite stehen? Was soll man von der Musikabteilung der Bayerischen Akademie der Schönen Künste halten, deren Direktor Mauser viele Jahre war? Die sich jahrelang dahinter versteckte, es handle sich um ein schwebendes Verfahren, währenddessen der damalige Präsident und der Altpräsident Leserbriefe schrieben, die die Opfer denunzierten. Eine Akademie, die erst jetzt mit öffentlichem Druck dazu gebracht wurde, ein Ausschlussverfahren gegen Mauser einzuleiten, das dieser mit seinem Austritt abkürzte. Eine Akademie, die jetzt ihre Hände in Unschuld wäscht und dem staunenden Publikum einreden will, Stellungnahmen ihrer Mitglieder, gezeichnet mit Präsident und Altpräsident, seien ausschließlich private Meinungsäußerungen. Und schließlich, was soll man von der unfassbaren Sturheit halten, mit der die Festschrift zum 65. Geburtstag Mausers vorangetrieben wurde? Als ob es irgendetwas zu feiern gäbe. Unter den Autorinnen und Autoren höchst renommierte Musiker und Komponisten Wolfgang Riem, Helmut Lachenmann, Jörg Wiedmann, nicht weniger renommierte Musikwissenschaftler. Insgesamt 13 Mitglieder der Bayerischen Akademie der Schönen Künste sind vertreten und ihr Altpräsident als einer der Herausgeber. Dieter Borchmeier, vielleicht der eifrigste aller Mauser-Verteidiger. Der vor 3 Jahren noch zugestand, dass eine rechtskräftige Verurteilung auch das Lebenswerk Mausers in anderem Licht erscheinen lasse und der davon heute rein gar nichts mehr wissen will. Es ist ein Bärendienst, den sie alle dem also Geehrten erweisen. Und man fragt sich, ob denn wirklich niemand der Beteiligten bei diesem Projekt die Reißleine ziehen konnte. aber vielleicht wollte das ja auch keiner. Denn wirklich fassungslos macht einen das Vorwort. Das betreibt, man kann es nicht anders sagen, die Reinwaschung des Täters, für den mit diesen wohlgesetzten Worten um Verständnis gebeten wird. Seine Visionen und sein unbändiger Tatendrang, die ansteckende Spontaneität und begeisternde Vitalität haben ihm manche Kritik eingetragen und seien bisweilen die Grenzen der Bienseance überschreitender, weltumarmender Eros hat für ihn schwerwiegende rechtliche Folgen gehabt. Eine wirklich bemerkenswerte Formulierung. Ein weltumarmender Eros, der die Bienseance leider manchmal überschritten habe. Das Gericht fand dafür etwas deutlichere Worte. Sexuelle Nötigung. Wie weltfremd muss diese intellektuellen Garde sein, dass sie offenbar ernsthaft glaubt, mit solchen Wortpreziosen durchzukommen. Und wie gefühlskalt. Hinter exquisiten, fein gewählten Worten schimmert nichts als die Verachtung des Rechtsstaats und die Verhöhnung der Opfer.
Ein Kommentar von Rainer Pöllmann. Was war sonst noch los in der Kulturwelt? Susanne Lurweg hat die Kulturmeldungen.
Lesen ist Kulturgut, kann bei Lebenskrisen helfen, wie die Bibliotherapie längst bewiesen hat und bildet. Und mit dem Lesen bzw. Vorlesen kann man nicht früh genug anfangen. Aber besonders das Vorlesen, so eine heute veröffentlichte Studie der Stiftung Lesen, kommt hierzulande nach wie vor zu kurz. Nur ein Drittel der Eltern lesen vor, Väter weniger als Mütter, berufstätige Mütter mehr als Nichtarbeitende. Dabei bestätigt die Studie erneut, wie wichtig regelmäßiges Vorlesen ist. Vorlesen vermittelt Kindern nicht nur einen leichteren Zugang zu Texten, sondern schärft auch andere Kompetenzen, sagte Simone Emich von der Stiftung Lesen heute im Deutschen.
Kinder profitieren davon aber auch für ihre Persönlichkeitsentwicklung, für ihre sozialen Kompetenzen, weil sie über die Geschichten ganz viel daran gewöhnt sind, sich in Figuren hineinzuversetzen, weil sie lernen, wie Menschen denken können, welche Schicksale sie haben können, auch wenn sie das selbst in ihrer eigenen Lebenserfahrung noch gar nicht erlebt haben können.
Die Fähigkeit zu lesen, die durch das Vorlesen trainiert wird, sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und nicht nur eine von Eltern, Großeltern oder Kitas, so die Macher der Studie. Und man müsse auch nicht unbedingt ein Buch zur Hand nehmen, denn auch wenn man Geschichten zu Wimmelbüchern erzähle oder Texte auf Verkehrsschildern erläutere, sei dies Vorlesen. Vom Buch zum Lied, genau zum Steigerlied, so wird das Lied des Bergmanns genannt und es soll nun offizielles Kulturerbe Deutschlands werden. Eine entsprechende Bewerbung liegt beim nordrhein-westfälischen Kulturministerium vor, sagte der Vorsitzende des Vereins Ruhrkohlemusik Andreas Artmann. Das Lied beginnt mit der Zeile Glück auf, der Steiger kommt und gilt als die Hymne der Bergleute. Besonders in Bergbauregionen wie dem Ruhrgebiet wird es häufig gesungen und etwa auch bei Heimspielen des Fußball-Bundesligisten Schalke 04. Über die Neuaufnahmen wird allerdings erst im kommenden Jahr im Dezember entschieden. Noch viel später, erst 2021, sollen die Notiz- und Tagebücher der amerikanischen Schriftstellerin Patricia Highsmith erstmals veröffentlicht werden. Diese dokumentieren Highsmiths Leben von ihren Jahren als Studentin in New York bis zu ihrem Tod 1995 in der Schweiz, wie der Diogenes Verlag mitteilte. Die 56 Notizbücher seien von ihrer Lektorin Anna von Planter und dem damaligen Verleger Daniel Kehl hinter Bettwäsche und Handtüchern versteckt in ihrem Haus im Tessin gefunden worden. Sie werden illustriert mit Zeichnungen und Aquarellen zum 100. Geburtstag der Autorin herauskommen. Und wie die Süddeutsche Zeitung heute berichtet, soll auch Highsmiths Antisemitismus nicht unter den Teppich gekehrt werden, sondern man wolle die Tagebücher nutzen, um zu studieren, woher er rühre. Wobei man wieder bei der Frage wäre, kann, soll man Werk und Autor, Autorin trennen? Der Filmproduzent Robert Evans ist tot. Nach Angaben seiner Sprecherin starb der langjährige Produktionschef von Paramount Pictures bereits am Samstag. Erfolge feierte er vor allem in den späten 60er und 70er Jahren, denn damals produzierte er Blockbuster wie Rosemary's Baby, Love Story und Der Pate. Robert Evans wurde 89 Jahre alt.
War da im Steigerlied nicht auch irgendwas mit einem schwarzbraunen Mägdelein? Auch das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten, dann die Informationen am Abend, unter anderem mit mehr zum Führungsstreit in der CDU und zu neuen Vorwürfen gegen Trump in der Ukraine-Affäre. Mein Name ist Stefan Koldehoff. Danke fürs Zu- und Weiterhören.